Drittens, wie ist der Ablauf der Studie und was muss ich bei Teilnahme beachten?
Bei Aufnahme in diese klinische Prüfung erfolgt eine Eingangsuntersuchung, auch Screening genannt, bei der verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob Sie die Kriterien für eine Studienteilnahme erfüllen. Für das Screening ist ein Besuch, Visite 1, bei Ihrem Studienarzt vorgesehen. An die Screening-Phase schließt sich eine 12-wöchige Behandlungsphase mit insgesamt 8 Visiten und eine 12-wöchige Extensionsphase bzw. Nachbeobachtung an. Letztere umfasst 3 weitere Visiten. Die gesamte Studiendauer beträgt für Sie ungefähr 6 Monate. Zusätzlich zur Screening-Visite sind insgesamt 11 Visiten an Ihrem Studienzentrum vorgesehen. Weitere Besuche können erforderlich sein, wenn Ihr Arzt oder Sie selbst dies wegen Ihrer Gesundheit für nötig erachten. Die Besuche können unterschiedlich lange dauern. Die Besuchstermine 1, 5 und 7 der Behandlungsphase dürften ungefähr 6 Stunden dauern. Alle anderen Besuchstermine dauern hingegen ungefähr 3 Stunden. Die Besuchsdauer richtet sich ganz nach den jeweiligen Untersuchungen an dem entsprechenden Studientag. Für die jeweiligen Visiten gibt es Zeitfenster, die eingehalten werden sollten. Sollten Sie dennoch zu einer geplanten Visite nicht in der Prüfstelle erscheinen können, so vereinbaren Sie bitte umgehend mit dem Studienpersonal einen neuen Termin. In Ihrer ausgedruckten Patienteninformation finden Sie an dieser Stelle eine grafische Übersicht des Studienablaufs. Die Abbildung entnehmen Sie bitte Seite 6 der ausgedruckten Patienteninformation.
Screening-Phase.
Im Screening erfolgt die Erhebung Ihrer Krankenvorgeschichte. Sie werden einer umfassenden ärztlichen Untersuchung unterzogen. Es ist besonders wichtig, dass Sie alle Fragen während des Screenings, die vom Prüfarzt gestellt werden, so gut Sie können beantworten. Sie sollten dem Prüfarzt möglichst alles und lückenlos über Ihre medizinische Vorgeschichte, über Ihre derzeitige Medikamenteneinnahme und über Ihr momentanes Befinden berichten. Ein Zurückhalten von Informationen gegenüber Ihrem Prüfarzt könnte gesundheitsschädliche Folgen für Sie haben. Es wird Ihnen Blut für verschiedene Tests abgenommen, etwa zur Bestimmung des Glykämie-Langzeitparameters HbA1c, sowie zur Funktionsüberprüfung verschiedener Organe und Sie werden um eine Urinprobe gebeten. Sind Sie eine Frau im gebärfähigen Alter, wird auch ein Schwangerschaftstest anhand einer Blutprobe durchgeführt. Die Möglichkeit Ihrer weiteren Teilnahme an dieser klinischen Prüfung wird von den Ergebnissen dieser Voruntersuchungen abhängen. Wenn die ersten Ergebnisse nicht den Anforderungen der Studie entsprechen, können Sie nicht an der Studie teilnehmen. Sie können aber zu einem späteren Zeitpunkt erneut für die Aufnahme in die Studie geprüft werden. Dieses sogenannte Rescreening ist nach Rücksprache mit Ihrem Prüfarzt möglich. Ihr Arzt wird zudem mit Ihnen die von Ihnen derzeit eingenommenen Medikamente besprechen. Möglicherweise ist es nötig, Präparate vor dem Beginn der Studienbehandlung nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt bzw. behandelnden Arzt abzusetzen.
Behandlungsphase.
Die erste Visite der Behandlungsphase wird Baseline genannt. Hier finden auch die Zuteilung zu einer der 3 Behandlungsgruppen und die erste Injektion der Studienmedikamente statt. Ihr Arzt wird Sie bei bestimmten Visiten zu Ihrem Gesundheitszustand und Ihrer Medikamenteneinnahme befragen. Es werden augenärztliche und körperliche Untersuchungen durchgeführt und Ihnen werden über einen Zeitraum von 3 Monaten an insgesamt 3 Behandlungstagen die Studienmedikamente in Ihr Auge verabreicht. Die folgende Tabelle listet alle Untersuchungen und Zeitpunkte während der Studie auf.
Untersuchung oder Maßnahme.
Körperliche Untersuchung. Eine Ganzkörperuntersuchung beinhaltet die Untersuchung des allgemeinen Erscheinungsbildes von Haut, Nacken, einschließlich Schilddrüse, Augen, Ohren, Nase, Hals, Lungen, Herz, Bauch, Rücken, Lymphknoten, Extremitäten, Gefäß- und Nervensystem. Abhängig von ihrer Krankheitsgeschichte und/oder Symptomen könnten Untersuchungen des Rektums, der Genitalien, der Brust und des Beckens zur Abklärung vom entsprechenden Facharzt durchgeführt werden.
Zeitpunkt:
bei Screening und Tag 169 zum Studienabschluss.
Untersuchung oder Maßnahme:
Vitalparameter Blutdruck, systolisch und diastolisch, sowie Pulsmessungen.
Zeitpunkt:
bei Screening und allen Visiten außer Tag 43.
Untersuchung oder Maßnahme:
Körpertemperatur.
Zeitpunkt:
bei Screening und allen Visiten außer Tag 43.
Untersuchung oder Maßnahme:
Körpergröße und Gewicht.
Zeitpunkt:
Messung der Körpergröße nur bei der Screening-Visite. Gewichtsmessung beim Screening an Tag 1, 29, 57 und an Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Elektrokardiogramm, kurz EKG.
Zeitpunkt:
bei Screening sowie an Tag 1 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Bestimmung HbA1c im Blut.
Zeitpunkt:
bei Screening sowie an Tag 85 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Bluttest für die Pharmakokinetik, kurz PK.
Zeitpunkt:
an Tag 1, 2, 8, 15, 29, 43, 57 sowie an Tag 85.
Untersuchung oder Maßnahme:
Bluttest für die Immunogenität, kurz IG.
Zeitpunkt:
an Tag 1, 29, 57, 85 sowie an Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Probenahme für Pharmakogenetik.
Zeitpunkt:
Tag 1.
Untersuchung oder Maßnahme:
Urinprobenahme.
Zeitpunkt:
bei Screening sowie an Tag 1, 85 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Urinschwangerschaftstest bei Patientinnen.
Zeitpunkt:
an Tag 1, 29, 57 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Serumschwangerschaftstest bei Patientinnen.
Zeitpunkt:
bei Screening und im Falle eines positiven Urinschwangerschaftstests bei anderen Visiten.
Untersuchung oder Maßnahme:
Bestkorrigierte Sehschärfe.
Zeitpunkt:
bei allen Visiten.
Untersuchung oder Maßnahme:
Messung Augeninnendruck.
Zeitpunkt:
bei allen Visiten.
Untersuchung oder Maßnahme:
Spaltlampenbiomikroskopie.
Zeitpunkt:
bei allen Visiten.
Untersuchung oder Maßnahme:
Fundusuntersuchung mit Pupillenerweiterung.
Zeitpunkt:
bei allen Visiten außer Tag 2.
Untersuchung oder Maßnahme:
optische Kohärenztomographie.
Zeitpunkt:
bei allen Visiten außer Tag 2.
Untersuchung oder Maßnahme:
Fluoreszeinangiographie.
Zeitpunkt:
bei Screening sowie an Tag 29, 57, 85 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Fundusfotografie.
Zeitpunkt:
bei Screening sowie an Tag 1, 29, 85 und Tag 169.
Untersuchung oder Maßnahme:
Injektion der Studienmedikation ins Auge.
Zeitpunkt:
an Tag 1, 29 und 57.
Ophthalmologische Untersuchungen:
im Folgenden werden die durchgeführten Augenuntersuchungen näher beschrieben.
Bestkorrigierte Sehschärfe. Best Corrected Visual Acuity, kurz BCVA.
Für diesen Test werden Sie gebeten, eine Sehtesttafel zu lesen, um zu beurteilen, wie gut Sie sehen können. Dabei handelt es sich um eine sogenannte ETDRS-Buchstabentafel, Englisch für Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Ihr Prüfarzt kann entscheiden, eine Visusuntersuchung, eine sogenannte Refraktion, beim Screeningbesuch vor der BCVA durchzuführen, um Ihr Sehvermögen zu bestimmen, wenn es bereits längere Zeit her ist, dass diese Untersuchung das letzte Mal bei Ihnen durchgeführt wurde. Oder wenn Sie bzw. er der Ansicht ist, dass Ihre Verschreibung sich möglicherweise geändert hat.
Spaltlampenbiomikroskopie.
Bei der Spaltlampenbiomikroskopie wird das ganze Auge, sprich die Strukturen des Auges, das heißt Hornhaut, Iris und Linse, mithilfe eines speziellen Mikroskops untersucht.
Fundusuntersuchung mit Pupillenerweiterung.
Der Augenhintergrund und die dort befindliche Retina, auch Netzhaut genannt, wird mit einem Ophthalmoskop, einem Instrument mit starker Beleuchtung und Vergrößerungslinse, untersucht, nachdem ihnen Tropfen zur Erweiterung der Pupillen in ihre Augen gegeben wurden.
Augeninnendruck, kurz AID.
Beim AID wird der Druck in Ihren Augen gemessen. Hierzu wird ein Instrument verwendet, das Tonometer genannt wird. Um den Druck in Ihren Augen zu messen, werden Ihnen Tropfen in die Augen gegeben, um die Vorderseite Ihrer Augen einige Minuten lang zu betäuben. Dann wird das Tonometer vorsichtig auf die Oberfläche des Auges aufgesetzt. Sie werden die Berührung Ihres Auges mit dem Tonometer nicht spüren. Dieses Verfahren ist schnell und im Allgemeinen schmerzfrei.
Fundusfotografie.
Eine Fundusuntersuchung mit Pupillenerweiterung ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem pupillenerweiternde Tropfen gegeben werden, um die Pupillen für eine bessere Sicht auf den Fundus, das ist die hintere Innenwand des Auges, zu vergrößern. Sobald die Pupillen erweitert sind, verwenden Untersucher oft eine spezielle Fotokamera zur Ansicht der Innenwände des Auges und für eine Aufnahme.
Messung der retinalen Gefäße.
Ihre retinalen Blutgefäße, die Arterien und Venen, werden anhand der Fundusaufnahmen gemessen. Diese Informationen können dabei helfen zu verstehen, wie das Prüfpräparat auf Ihr Auge wirkt.
Optische Kohärenztomographie, kurz OCT.
Die Dicke und die Flüssigkeitsmenge Ihrer Netzhaut werden mithilfe der entsprechenden OCT-Geräte gemessen. Dieser Test ist schmerzlos, nicht invasiv, das bedeutet, es erfolgt keine Punktion und kein Schnitt, und ist vergleichbar mit einem Fotografieren Ihrer Augen. Sie werden gebeten, während des kurzen Scanvorgangs Ihrer Augen einige Sekunden lang still sitzen zu bleiben.
Fluoreszein-Angiographie.
Eine Angiographie ist eine Untersuchung, bei der ein Kontrastmittel in eine Vene in Ihrem Arm injiziert wird. Der Farbstoff verteilt sich im gesamten Körper, einschließlich der Augen. Mit einer Kamera und Blitzlicht wird eine Reihe von Aufnahmen der Retina gemacht, während das Kontrastmittel durch sie hindurchfließt. Anhand der Aufnahmen lässt sich feststellen, wo Veränderungen in Ihrer Netzhaut vorliegen und welcher Art diese sind. Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Untersuchungen und deren genaue Durchführung erklärt Ihnen Ihr Prüfarzt.
Blut- und Urinproben.
Ihnen werden während Ihrer Teilnahme an der Studie biologische Proben entnommen. Dies umfasst Blut und Urin. Für die Blutuntersuchungen wird Ihnen zu diversen Zeitpunkten Blut aus einer Armvene entnommen. Anhand der Blutproben werden verschiedene Labortests zur Sicherheit und Verträglichkeit der Behandlung gemacht. Ungefähr 170 Milliliter Blut oder ungefähr 11 Esslöffel werden Ihnen während der gesamten Studie entnommen. Als Referenz, ein Esslöffel entspricht in etwa 15 Millilitern. Zur Beurteilung Ihres allgemeinen Gesundheitszustands werden beim Screeningbesuch zur Prüfung Ihrer Eignung eine Blutprobe von ungefähr 15 Millilitern und eine Urinprobe entnommen. Bei den Besuchsterminen vor der Injektion, während der Nachbeobachtung und am Studienende werden jeweils zwischen 5 und 15 Millilitern Blut entnommen. Insgesamt werden für die klinischen Laboruntersuchungen ungefähr 135 Milliliter Blut entnommen. Zu den Blutuntersuchungen können folgende Tests gehören: Hämatologie, zum Beispiel rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Retikolozyten und Blutplättchen. Serumchemie, zum Beispiel Natrium, Kalium und Leberwerte, sowie ein Serum-Schwangerschaftstest für alle Frauen. Durch pharmakokinetische Untersuchungen, kurz PK, wird beurteilt, wie Ihr Körper LKA-651 absorbiert, verteilt, abbaut und ausscheidet. Diese Vorgänge werden im Allgemeinen als Pharmakokinetik, kurz PK, bezeichnet. Eine Blutprobe von ungefähr 2 Millilitern wird nach dem Screeningbesuch bei jedem weiteren Besuchstermin mit Ausnahme von Tag 113, Tag 141 und Studienende entnommen. Insgesamt werden ungefähr 22 Milliliter Blut für PK-Untersuchungen entnommen. Als Reaktion auf die Behandlung mit LKA-651 könnte Ihr Körper eine Immunreaktion zeigen bzw. Antikörper produzieren. Ein Antikörper ist ein spezielles Protein im Blut, das Ihr Körper produziert, um die Substanzen zu bekämpfen, die Ihr Körper als unbekannt erkannt hat. Dazu gehören Bakterien, Viren und andere fremde Substanzen, mit denen der Körper in Berührung kommt. Es ist möglich, dass diese Antikörper die Wirkung von LKA-651 schwächen. Deshalb werden Sie gebeten, Blutproben abzugeben, die auf spezielle Antikörper getestet werden. Dies wird als Immunogenitätsuntersuchung, kurz IG, bezeichnet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden verwendet, um Ihr Ansprechen auf LKA-651 besser zu verstehen. Eine Blutprobe von ungefähr 2 Millilitern wird zu 5 verschiedenen Zeitpunkten während dieser Studie entnommen. Insgesamt werden ungefähr 10 Milliliter für die Immunogenitätsuntersuchung entnommen. Eine pharmakogenetische Probe wird entnommen, um Ihre Erythropoietin und VEGF, also den Endothelwachstumsfaktor, auf Englisch Vascular Endothelial Growth Factor Gene, zu untersuchen, die einen Einfluss darauf haben, wie die Stelle in Ihrem Körper, an der das Medikament wirkt, funktioniert und wie bestimmte Patienten auf Behandlungen mit einem antivaskulären endothelialen Wachstumsfaktor reagieren. Eine Blutprobe von ungefähr 3 Millilitern wird zu einem Zeitpunkt entnommen, höchstwahrscheinlich an Tag 1. Es werden bei folgenden Besuchsterminen auch Urinproben für weitere Laboruntersuchungen entnommen: Screening, Termin Tag 1 vor der Injektion, Tag 85 und am Studienende. In den seltenen Fällen, in denen ein Mitglied der Prüfgruppe, des Pflegepersonals oder ein Labortechniker mit ihrem Blut, ihrem Gewebe oder ihren Körperflüssigkeiten aufgrund eines Nadelstichs, Schnitts oder Spritzers auf Schleimhäute oder verletzte Hautstellen in Kontakt kommt, kann es notwendig sein, dass eine Probe ihres Blutes, Gewebes oder ihrer Körperflüssigkeit auf Virusinfektionen einschließlich Hepatitis B und C sowie HIV, also eine AIDS-Infektion, untersucht werden muss. Auf diese Weise soll ermöglicht werden, dass die betreffende Person bei einer möglichen Infektion oder Übertragung angemessene Beratung, Überwachung und Behandlung erhält. In diesem Fall holt der Prüfarzt Ihre Einwilligung zu der betreffenden Untersuchung ein und teilt Ihnen auf Wunsch die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit und berät Sie zu den nächsten Schritten. Die Vertraulichkeit Ihrer Testergebnisse wird jederzeit respektiert. Nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz muss im Falle eines positiven Hepatitis B- oder Hepatitis C-Tests eine namentliche Meldung an die zuständige Gesundheitsbehörde erfolgen. Bei einem positiven HIV-Test erfolgt eine Meldung ohne Nennung Ihres Namens an das Robert-Koch-Institut in Berlin.
Intravitreale Injektion.
Bei dieser Art der Injektion wird nach einer örtlichen Betäubung das Medikament über eine dünne Kanüle in das Augeninnere, den Glaskörperraum, verabreicht. Vom Glaskörper, dem sogenannten Corpus vitrium, leitet sich auch der Name dieses Eingriffs, intravitreale Injektion, ab. Nur so gelangt eine ausreichende Menge des Medikaments in die Nähe der erkrankten Netzhaut, ohne dabei den restlichen Körper zu belasten. Dieser Eingriff ist minimalinvasiv und kann ambulant unter keimfreien Bedingungen durchgeführt werden. LKA 651 und Lucentis werden Ihnen per intravitrealer Injektion am Studienort verabreicht. Wenn Sie die Kombinationstherapie erhalten, werden Ihnen die Medikamente in zwei separaten Injektionen im Abstand von 30 Minuten verabreicht. Insgesamt werden Ihnen pro Injektion 0,05 Milliliter ins Studienauge verabreicht, unabhängig vom Medikament und dem Behandlungsarm. Wenn Sie einem Monotherapiearm zugeteilt sind, wird eine Scheininjektion 30 Minuten nach der ersten Injektion durchgeführt, um die Verblindung der Studie aufrechtzuerhalten. Bei einer Scheininjektion wird eine nadellose Spritze mit dem Druck und der Dauer einer richtigen intravitrealen Injektion auf den Augapfel aufgesetzt. In der Behandlungsphase sind insgesamt 3 Behandlungstage, Baseline Tag 1, Tag 29 und an Tag 57, mit jeweils 2 aufeinanderfolgenden Schein- bzw. intravitrealen Injektionen vorgesehen.
Nachbeobachtung, Extensionsphase.
In der Nachbeobachtung, der sogenannten Extensionsphase, die ab Studienwoche 12 stattfindet und ebenfalls 3 Monate dauert, kommen Sie noch monatlich ans Studienzentrum, an Tag 113, Tag 141 und Tag 169 zur Abschlussuntersuchung am Studienende. Die hier durchgeführten Untersuchungen und Tests sind auch in der obigen Tabelle gelistet, siehe Behandlungsphase. In der Nachbeobachtungszeit, also ab Woche 12, erhalten Sie keine Studienmedikation mehr. Die Abschlussvisite findet auch statt und wird entsprechend vorgezogen, wenn Sie die Studie vorzeitig abbrechen sollten. Sie erhalten bei Bedarf, je nach Beurteilung des Prüfarztes, eine Anti-VEGF-Behandlung mit Lucentis.
Verantwortung des Patienten.
Falls Sie sich dazu bereit erklären, an der Studie teilzunehmen, haben Sie folgende Verantwortlichkeiten.
Ihre Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Besuchstermine beim Prüfarzt und der durchzuführenden Untersuchungen.
Befolgen Sie die Anweisungen des Prüfarztes und des Studienpersonals. Erscheinen Sie zu jedem der vereinbarten Termine. Falls Sie an einem Termin nicht erscheinen können, informieren Sie bitte umgehend das Studienpersonal und bemühen Sie sich aktiv um das Vereinbaren und Einhalten des neuen Termins.
Ihre Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Studienmedikation.
Sie dürfen mit anderen Ärzten oder Angehörigen der Gesundheitsberufe, die nicht an der Studie beteiligt sind, über gesundheitliche Probleme oder medizinische Probleme, die mit der Prüfmedikation im Zusammenhang stehen, sprechen. Sie dürfen auch Informationen zu der Prüfmedikation mitteilen. In diesem Fall müssen Sie aber den entsprechenden Arzt oder Angehörigen eines Gesundheitsberufes darauf hinweisen, dass sowohl die Prüfmedikation als auch sämtliche Informationen zu der Studie vertraulich und Eigentum von Novartis sind.
Ihre Verantwortlichkeiten hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen und anderer Medikamente, die Sie einnehmen.
Informieren Sie Ihren Prüfarzt oder das Studienpersonal, falls Sie sich anders als sonst fühlen oder das Gefühl haben, an Nebenwirkungen zu leiden. Informieren Sie den Prüfarzt über andere Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte wie Einweisung, Ambulanzbesuch und so weiter. Nennen Sie dem Prüfarzt jedes Medikament und jede medizinische Behandlung, die Sie derzeit oder im Verlauf der Studien einnehmen oder erhalten. Das betrifft alle verschreibungspflichtigen, aber auch verschreibungsfreie Medikamente, Vitaminpräparate, pflanzliche Präparate und sonstige Nahrungsergänzungsmittel. Zusätzliche Medikamente, auch rezeptfreie, von denen der Prüfarzt noch nichts weiß, dürfen Sie außer bei Notfällen nur nach Rücksprache mit Ihrem Prüfarzt einnehmen. Wenn Sie von anderen Ärzten behandelt werden, sollten Sie diese über die Teilnahme an der klinischen Prüfung informieren. Auch Ihr Prüfarzt muss über jede medizinische Behandlung, die Sie durch einen anderen Arzt während der klinischen Prüfung erhalten, informiert werden. Sie erhalten einen Patientenausweis, den Sie auch für den Notfall immer mit sich führen sollten. Nach Studienende, wenn alle Daten ausgewertet worden sind, wird Ihrem Studienarzt eine Zusammenfassung der Studienergebnisse zur Verfügung gestellt. Der Studienarzt und/oder dessen Stellvertreter können Ihnen diese Ergebnisse mitteilen.